ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Jens Wolters, hallo.
Und wir starten vielleicht mit leichten Verwirrungen. Der Theologe Wolfgang Reinbold ist zu Gast. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, hallo.
Sie beantworten religiöse Fragen etwa bei YouTube in 90 Sekunden und Sie haben unter anderem diese Frage mitgebracht. Warum ist Weihnachten am 7. Januar? Das wäre jetzt für viele von uns ganz neu und wir wären überrascht. Deshalb zum Einstieg, haben wir am 25. Dezember alle falsch gefeiert?
Na, das wäre doch schön, da hätten Sie übermorgen noch einen Feiertag.
Dann müsste ich aber noch Geschenke kaufen.
Nein, die Frage irritiert natürlich mit Absicht, weil für viele Christinnen und Christen inzwischen auch in Deutschland der 7. Januar der Feiertag ist, weil sie orthodox sind und den Feiertag nach dem alten orthodoxen Kalender berechnen. Und da fällt Weihnachten auf den 7. Januar.
Okay.
Also wenn Sie jetzt fragen, woran liegt das? Das liegt an den Kalendern. Wir haben ja unseren modernen Kalender, den gibt es seit dem 16. Jahrhundert, aber davor gab es den Kalender des berühmten Julius Cäsar und den hat man korrigiert und das haben damals nicht alle mitgemacht. Und so kommt es, dass viele orthodoxe Kirchen bis heute den alten Kalender benutzen und der geht heute 13 Tage nach. Und jetzt können Sie rechnen, 25.12. plus 13 macht 7. Januar.
Im Radio, bei YouTube oder TikTok, SWR1 Leutegast, Wolfgang Reinbold, bespielt verschiedene Kanäle mit Antworten, Religion mal in 60 Sekunden erklärt, mal in 90 Sekunden. Und damit wir mal einen Eindruck Ihres Könnens bekommen, habe ich mir mal drei Fragen rausgepickt, um Sie zu testen, schafft das wirklich in der Zeit, sondern weil es mich einfach interessiert.
Ja.
Wie kam die Kirche eigentlich zum Kreuz?
Ja, das ist erklärungsbedürftig und dass das so ist, ist heute wahrscheinlich, versteht man nicht mehr so leicht, weil wir uns natürlich sehr daran gewöhnt haben und das Symbol völlig selbstverständlich ist, auf Kirchen und überall zu sehen. Wenn wir zurücktreten, auf den Anfang schauen, wird Jesus nach der furchtbarsten Art und Weise hingerichtet, die das Römische Reich kannte, und zwar nur für Leute, die nicht zu ihren Bürgern gehörten. Als Bürger konnte ihnen das nicht passieren, nur als Mensch ohne Rechte, also als Ausländer würden wir heute sagen, als Fremder. Also man hängte Leute an einen Pfahl und ließ sie dort verrecken, um es sehr drastisch zu formulieren. Das ist eine furchtbare Geschichte und entsprechend ist in der frühen Zeit das Kreuz nicht das Symbol, was von den Christen und Christinnen verwendet wurde. Es ist ein Folterinstrument. Es ist, wenn ich es vergleichen würde, vielleicht ungefähr so, als würden sie heute für eine Gemeinschaft eine Guillotine als Symbol verwenden. Das machen sie natürlich nicht. Welche Aussage wollen sie damit? Ja, das ist grässlich, ja, oder irgendwie ein Gewaltinstrument, ein Maschinengewehr, irgendwas in der Art. Also sucht man andere Symbole und das bekannteste und älteste und eins, das heute ja auch wieder viel verwendet wird, gerade auf Autos, ist der Fisch.
Habe ich auch gedacht.
Und genau, und der Fisch hat den schönen Vorteil, wenn Sie ihn auf Griechisch, also die frühesten christlichen Gemeinden, auch der zweite Teil der christlichen Bibel ist ja in Griechisch geschrieben und entsprechend hört man, wenn man dieses Bild vom Fisch sieht, das Wort Ichthys. Und wenn Sie die einzelnen Buchstaben nehmen, ist darin das christliche Grundbekenntnis enthalten. Weil jeder Buchstabe, also Jesus Christus, Gottes Sohn, Retter, in diesen fünf griechischen Buchstaben drinsteckt. Und das macht es zu einem wunderbaren, wie man vorhin sagt, Akronym, also eine Abkürzung. Und natürlich in einer Weise auch zu einem Geheimzeichen, denn Sie müssen diese Erklärung kennen, sonst verstehen Sie nicht, was soll das hier mit diesem Fisch. Also der Fisch ist alt und das Kreuz kommt erst viel später, als man es umgedeutet hat zu einem Symbol des Gewinns eben über die Macht des Todes und man nicht mehr dieses Folterinstrument gesehen hat, so wie es ja heute, glaube ich, die meisten tun. Wenn wir jetzt rausgehen würden in Stuttgart auf die Straße und fragen, woran denken Sie beim Kreuz, sagt Ihnen niemand, das ist ein Folterinstrument. Das ist einfach weg. Und es brauchte viele Jahrzehnte, Jahrhunderte, bis man diese Umdeutung wirklich so verinnerlicht hatte, dass es gefühlsmäßig einfach nicht mehr störte.
Was mir auch aufgefallen ist, als ich Ihr Buch gelesen habe, liegt hier auch auf dem Tisch, warum ist eben Weihnachten am 7. Januar? Fragezeichen, 101 Frage, weitere Frage aus der Welt der Religion und vor allen Dingen die Antworten dazu, dass sie sich halt eben nicht nur klassisch gedacht, so im alten deutschen Denken vielleicht mit katholischer und evangelischer Kirche beschäftigen, sondern halt eben alles dazu nehmen, was mittlerweile Deutschland ja auch ausmacht. Und da habe ich dann die nächste Frage, ist ein Imam mit einem Pfarrer eigentlich vergleichbar? Oder müssten wir dann schon bei Pfarrer erstmal Pfarrer, Pastor, Priester klären?
Genau, das ist ja unser Grundansatz. Ich bin zuständig für interreligiösen Dialog in der Evangelischen Landeskirche Hannovers und darüber hinaus Professor für Bibelwissenschaft an der Universität in Göttingen und mache insofern Wissenschaft, Theorie, Praxis gleichzeitig, wenn Sie so wollen. Und meine Erfahrung ist, das Land hat sich in den letzten 30, 35 Jahren grundlegend verändert, was die Religionen anbetrifft. Noch als ich zur Schule ging, war es völlig normal, dass man entweder evangelisch oder katholisch war. Einige ganz wenige hatten keine Religion, aber wir hatten keine Muslime auf der Schule. Von Aleviten, Jesiden, Bahaien nicht zu reden. Wenn Sie heute in einen Kindergarten gehen oder in die Grundschule, da merkt man es immer am stärksten, weil eben bei den Jungen ist der Effekt am deutlichsten zu spüren, ist die Lage eine völlig andere. Und deshalb brauchen wir heute eine andere Form von Grundbildung als die, die wir haben. Gerade in der Schule spielt das eine wichtige Rolle, wenn sie eben nicht ungefähr wissen, was sich hinter bestimmten Begriffen verbirgt oder welche die wichtigen Feiertage sind und wie man das feiert, dann kommen sie zu Schwierigkeiten. Nicht der Klassiker ist, sie laden am Elternabend ein zum großen Feiertag und wundern sich, warum die Leute nicht kommen. Nicht, das klingt banal, passiert aber. Und dagegen hilft es, wenn man interreligiöse Kalender hat und wenn man eben auch sich irgendwo solide informieren kann und das womöglich nicht langweilig. Das ist so ein bisschen unsere Idee im Radio, jetzt auch im Fernsehen und TikTok, Instagram und all die Dinge und das Buch. Imam, Pfarrer, das ist spannend zu sehen. Ich glaube, auch da kann man sehen, wie die Realität die Dinge beeinflusst. Traditionell würde man sagen, Imam, Pfarrer ist was sehr Unterschiedliches. Aber in letzter Zeit merken Sie, dass immer mehr auch in den muslimischen Gemeinden Imame, wie soll ich sagen, Pfarrer ähnlicher werden, was einfach damit zusammenhängt, dass man gemeinsam in diesem Land lebt und die Erwartung aus dem Land gewissermaßen von den Menschen ist, dass Imame Dinge, die Pfarrer tun, auch tun. Zum Beispiel sowas wie Jugendarbeit oder Seelsorge. Das ist traditionell in der Moschee gibt es keine Seelsorge. Ich kann mich entsinnen, noch vor 15 Jahren, als wir die Frage diskutierten, soll man sowas machen wie eine Seelsorgeausbildung? Welche Rolle spielen da die islamischen Gemeinden? Sagten viele Muslime zu uns, nee, Seelsorge, das ist christlich, das machen wir nicht. Heute, 20 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre später, ist es ein völlig etablierter Begriff. Sie haben Bücher darüber, es gibt Studien dazu, islamische Seelsorge. Also es hat sich etabliert, einfach weil man gesehen hat, was die Christen da machen, das ist sehr sinnvoll. Die Leute schätzen das sehr, das brauchen wir auch. Also gründen wir Dinge jetzt etwa in Osnabrück. Am Islamkolleg kann man da eine Ausbildung machen und anderswo sind Dinge auf dem Weg. Und so merken Sie, wie sich der Pfarrer und der Imam langsam angleichen und Sie haben darüber hinaus gemeinsam auch, dass Sie sowas haben wie eine Gemeinde. Auch das gab es früher in der Moschee, gibt es eigentlich nicht. Eine Moschee ist keine Gemeinde in dem Sinne, aber da merkt man auch da, die Leute denken sozusagen von der deutschen DNA her und da gibt es sowas und dann im Idealfall hat der Imam studiert, das haben nicht alle, aber auch da, Sie merken das christliche Bild, wir sind studierte Leute, gerade die evangelischen kommen ja her von einem Professor, nicht Martin Luther, und man hat das Akademische immer sehr hochgehalten. Und insofern haben Imame und Pfarrer etwa vergleichbar, dass sie, wenn es gut geht, ihre alten Texte im Original lesen können, also der Imam den Koran auf Arabisch und wir eben die Bibel auf Hebräisch und Griechisch.
Sie sind evangelischer Theologe, oder müsste ich schon eher sagen protestantischer Theologe? Sobald Sie mir gegenüber sitzen, stelle ich mir ganz viele Religionsfragen.
Ja, Sie merken, wir sind natürlich schon wieder bei zwei Worten. Ja. Wie nennt man jetzt diese Leute? Nennt man sie evangelisch oder protestantisch? Beides ist möglich und beides hat gewisse Untertöne. Man kann das, also für mich trifft beides zu. Nein, evangelische Theologie, evangelischer Theologe, das wäre die Selbstbeschreibung. Ich würde inzwischen oder sage inzwischen gerne hinzu, interreligiöser evangelischer Theologe, weil man fällt je länger, je mehr eben das Verhältnis oder die Vielfalt der Religionen hier im Lande ist und die Frage, wie wir damit umgehen. Das war schon beim Studium so oder schon vor dem Studium. Ich habe, bevor ich mit dem Studium begonnen habe, ein halbes Jahr in Israel gelebt und bin da sehr, sehr eingestiegen in viele Themen und unter anderem auch in das christlich-jüdische, was mich dann das Studium hindurch begleitet hat. Und auf diesem Wege bin ich dann also sozusagen in die große religiöse Vielfalt hineingeraten. die wir heute haben.
Weil die Religionswelt in Deutschland eben nicht nur mehr katholisch und evangelisch ist.
Genau, ja. Wir haben die bemerkenswert, also wir sind in einem Epochenbruch, würde ich sagen. Wir sind ja spätestens seit 1648, also dem Westfälischen Frieden, der dieses komplizierte Mit- und Gegeneinander von evangelisch-katholisch auch juristisch sehr genau festgeschrieben hat. Dieser Frieden prägt Deutschland bis zum Ende des 20. Jahrhunderts. Also 350 Jahre haben wir gelebt und unsere Vorfahren gelebt in einem Land, das evangelisch und katholisch war. Und durch die Migration seit dem Zweiten Weltkrieg, das geht 45 los mit den Flüchtlingen aus dem Osten, gerade in Niedersachsen kann man das schön sehen, da kommen plötzlich Evangelische in Gebiete, wo vorher noch nie ein Evangelischer gewesen ist. Und umgekehrt, Katholiken kommen in Gebiete, wo noch nie ein Katholik gelebt hat. Und es gibt erhebliche Spannungen, gerade wenn Sie mit den Älteren sprechen, gerade auf den Dörfern in bestimmten Regionen, ich nenne jetzt nicht die Namen, jeder, der sich auskennt, weiß, wo das so ist, merkt man, was das für Spannungen hervorgerufen hat und wie wenig das ging. Man durfte auf gar keinen Fall über die Grenze heiraten. Es gab diese Schulhöfe, die Linien über den Schulhof hatten, die man nicht übertrat, weil man wusste, drüben ist die katholische Zone, da gehe ich nie hin, das wird sogar gefährlich, gerade für die Jungs. Gab es dann häufig Prügel, klingt alles aus heutiger Sicht völlig crazy, ist aber noch nicht lange her, noch zum Teil bis in die 80er Jahre. Und seither merken wir in den Schulen, die Lage ist eine völlig andere. Sie haben Muslime, sie haben Juden, sie haben Jesiden, sie haben Aleviten, sie haben manchmal Bahai, sie haben Sikhs. Eine große religiöse Vielfalt und wir sind nach 350 Jahren evangelisch-katholisch darauf sehr schlecht oder eigentlich gar nicht vorbereitet. Und ich merke das immer wieder in der Praxis, eben im interreligiösen Dialog oder bei Fortkräften von Lehrern und Lehrerinnen. Also wie stark der Bedarf ist nach seriöser, solider Information, die in meinem Fall jetzt wissenschaftlich fundiert ist, weil das ist meine Herkunft, eben die Bibelwissenschaft, also habilitiert und was man da so macht.
Professor
für Neues Testament. Also ich komme aus dieser Welt, aber ich sehe einen starken Bedarf nach einfachen Texten, die verständlich sind. Hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass ich eben durch meine Beschäftigung mit dem interreligiösen Dialog viel mit Menschen zu tun habe, die Deutsch nicht als Muttersprache sprechen. Ganz viele Migranten, zum Teil Flüchtlinge, die gekommen sind aus Indien, aus dem Iran, aus der Türkei, aus vielen anderen Ländern und die bis heute nicht Deutsch sprechen wie du und ich und Mühe haben mit komplizierten Texten. Aber das trifft ja auf viele zu. Und ich selbst leide auch in der akademischen Theologie nicht ganz selten darunter, dass ich etwa für eine Frage, wenn ich eine Frage bekomme hier aus der Redaktion des Evangelischen Kirchenfunks, wo wir die Videos drehen und das für das Radio machen, und dann gucke ich irgendwo in einem Fachlexikon nach und möchte gerne eine gute Antwort auf meine Frage. Ich bekomme sie in aller Regel nicht, weil es sofort auf einer sehr hohen akademischen, fachwissenschaftlichen Diskussion losgeht und die Grundfrage, die ich bekomme oder die ich mir stelle, kommt in diesem Artikel gar nicht vor. Das heißt, ich versuche nochmal völlig neu ranzugehen, im Grunde die ganz einfache DNA der Frage zu verstehen, auch die Abständigkeit noch mal zu verstehen. Wir müssen uns ja immer deutlich machen, vieles ist für uns völlig klar hier, weil wir gewöhnt sind. Aber natürlich, dieses Land ist so christlich geprägt, dass wir es in der Regel gar nicht bemerken. Aber Migranten, die aus anderen Strukturen kommen und aus anderen Religionsstrukturen, bemerken es sofort und stellen dann Fragen, die bisher niemand gestellt hat. Und darauf braucht es klare, verständliche Antworten.
Und das war Ihr Auslöser sozusagen, es simpel zu halten.
Also das hat noch eine Geschichte. Wir haben ja begonnen nicht mit diesen Religionen in 90 Sekunden, sondern mit einem Format, das wir Religionen im Gespräch genannt haben. Und das ist ein Videoformat. Klassischer interreligiöser Dialog, auf einer Bühne gefilmt, im Haus der Religionen in Hannover haben wir begonnen damals, 2012 ist das schon lange her. Und da war die Idee, über insbesondere islambezogene Themen seriös zu diskutieren mit Kamera. Weil damals die Zeit war, wo Islam ein Riesenthema war in den Talkshows, das war die Zeit nach der Sarrazin-Debatte, und sie wirklich jede Woche Muslime und Musliminnen in diesen Talkshows hatten, aber man hat nicht die Leute eingeladen, oder ganz oft nicht, die für die Community wirklich sprechen konnten, sondern man hat Leute eingeladen aus dem salafistischen Milieu, etwa ganz berühmt, damals Pierre Vogel war überall, oder Hassan Dabag, Leipzig, dann diese berühmte Schweizerin, die immer mit dem Niqab kam, nicht, also mit so einem Schlitz, die wurde aus der Schweiz eingeflogen, um hier über Islam zu sprechen. Und mich haben dutzendweise Leute angesprochen und gesagt, sag mal, das kann doch nicht wahr sein, dass wir solche Fragen auf diese Weise diskutieren, geht das nicht besser? Und das war der Ausgangspunkt für uns zu sagen, wir würden gerne versuchen, ein Format in der Öffentlichkeit, Fernsehen, Radio, wie auch immer zu entwickeln, wo solche Fragen besprochen werden, aber bitte in einer möglichst seriösen Art und Weise. Und so haben wir das begonnen als Videoformat und daraus hat sich dann das Radioformat entwickelt, weil wir gemerkt haben, diese kurzen Formen gerade fürs Radio, man hat 90 Sekunden, eignen sich super, um sowas einfach rüberzubringen. Und es ist gerade für den evangelischen Kirchensender auch nochmal eine Horizonterweiterung gegenüber dem Programm, was man bis dahin gemacht hat.
In aller Kürze beantwortet, in Videos, in Audios, SWR1 Leutegast Wolfgang Reinbold, Fragen aus der Welt der Religion. Wie viel Arbeit steckt eigentlich hinter einem Videoclip, der dann 90 Sekunden lang ist?
Mhm. Ja, zunächst mal geht es natürlich darum, die Fragen zu bekommen. Das ist inzwischen relativ leicht, weil uns die Leute, die User sozusagen in den Social Media Fragen in die Kommentare schreiben, die wir seit einiger Zeit auch sehr konsequent sammeln und in unsere große Liste von Fragen eintragen und jetzt abarbeiten oder gucken, welche davon lohnen sich, eignen sich für unser Format. Also man muss auf die Fragen kommen. Sonst entstehen die Fragen im redaktionellen Kontext des Evangelischen Kirchenfunks Niedersachsen-Bremen, mit dem ich das mache. Also eine Radio-Social-Media-Redaktion, die sich in der Redaktion Fragen stellt oder Fragen gestellt bekommt, worauf sie gerne seriöse, kurze Antworten hätte. Und die kriege ich auf den Tisch. Das ist Schritt eins. Und da müssen wir jeweils gucken, eben wann genau senden wir das. Also passt das irgendwie jahreszeitlich etc. Und ich bereite mich natürlich vor. Das heißt, ich grabe sozusagen, öffne praktisch den wissenschaftlichen Apparat und gucke, was lässt sich seriös sagen. Und dann besteht die Kunst darin, das Ganze live im echten Gespräch mit Markus Krieger. Das ist nicht irgendwie zurechtgeschnitten, sondern wir stehen und sitzen uns gegenüber, genau wie wir beide jetzt hier. Und er hält mir die Stoppuhr hin, während wir reden. Und die läuft eben runter auf 81 Sekunden. Und dann muss es sitzen. Und die Zeit ist deshalb so kribbelig, weil wir seit Februar letzten Jahres auch im Fernsehen sind bei ProSieben. Und da ist eben Fernsehen, es sind genau 90 Sekunden und wir haben 9 Sekunden Verpackung. Das heißt, es bleiben exakt 81. Und das genau auf den Punkt hinzukriegen, dass ich nicht zu lange brauche oder zu kurz bin oder ein wichtiger Aspekt fehlt, das ist oft die größte Kunst. Denn wenn eine Frage 3 Aspekte hat, die unbedingt genannt werden müssen, müssen die vorkommen. Und man kann immer ganz viel falsch machen, weil die Welt der Religionen oft sehr, sehr kompliziert ist und unsere Hörer und Hörerinnen sind da auch sehr genau und kommentieren das dann, nicht? Also etwa bei dem 7. Januar wollten wir erklären, wie kommt es zu dem 7. Januar? Und einige haben gehört, wir wollten sagen, alle orthodoxen Christen würden am 7. Januar feiern. Das ist natürlich nicht so. Und das war auch nicht unsere Frage. Und das kam einfach nicht vor. Aber es wird dann drunter geschrieben, so bitte, was ist das denn hier? Das trifft ja gar nicht auf alle zu. Es trifft nur auf viele zu. Genau, das war unser Punkt. Also da genau zu sein, ist wichtig, damit Missverständnisse möglichst nicht passieren.
Jetzt mag das ein Vorurteil meinerseits sein, aber Sie sind Theologieprofessor. Sie könnten also bei jeder Antwort richtig ausholen und sich lang dazu äußern. Hier aber auf den Punkt zu kommen, wie schwer ist Ihnen das anfangs gefallen?
Also ich empfinde es als große Herausforderung und auch als Gewinn, weil man auch selbst eine Frage, wenn man sie wirklich in dieser Kürze einmal durchdacht hat und aufgeschrieben hat oder eben auf Band hat, dadurch eine Menge gewinnt. Die Herausforderung ist groß, gerade bei den großen Fragen, denn wir haben oft, ich sagte vorhin schon, in den Lexika haben sie oft diese Beiträge nicht, sondern sie müssen es wirklich völlig neu denken. Und da einen Zugang zu finden, also wo genau fange ich an, das ist eine Schwierigkeit. Es gab zwei sehr freundliche Rezensionen der beiden Bücher in der Hannoverschen Zeitung von einem von mir sehr geschätzten Journalisten, der beide Male, glaube ich, geschrieben hat, ich würde das so ein bisschen in der Sendung mit der Maus-Stil machen. Ja. Und das empfinde ich in der Tat als großes Kompliment, weil Armin Maywald und das Team von der Sendung mit der Maus wirklich eine großartige Arbeit dort machen. Und die Frage, wo fange ich eigentlich an? Also was ist der erste Punkt, auf den ich hinweise? Wo ist der Anknüpfungspunkt? Ist in der Maus super wichtig, nicht? Also funktioniert es nicht. Und bei uns ist es oft ähnlich. Also was ist der erste Teil der Antwort? Und das haben Sie in der Regel weder bei Wikipedia noch gar bei Google noch in den Lexika, sodass da oft auch viel Kreatives, also ich denke oft lange nach, so wo fängt man an? Oder ich versuche was und es funktioniert nicht. Aber am Ende wird eben immer live gesprochen. Und das ist wichtig. Auch das Buch ist nicht Schreibe, wie man sagt, ja, sondern es ist aus dem Gesprochenen dann praktisch zurückverschriftlich, wenn man so will, und ein bisschen redigiert, sodass man es gut lesen kann. Aber es ist eben nicht im Stil eines Lexikonartikels geschrieben.
Haben Sie die Sorge, Sie haben gerade schon gesagt, die Internetsuche kann natürlich auch helfen oder wird bemüht wahrscheinlich, aber habe ich selber in der Vorbereitung gemerkt, gibt mir dann halt teilweise eine sehr unzufriedene Antwort, wenn ich eine Frage zur Religion stelle. Haben Sie Sorge, dass die KI Ihnen sozusagen den Rang abläuft?
Also die KI ist natürlich an vielen Stellen eine große Herausforderung und ich glaube, wir können noch nicht genau absehen, was passieren wird. Die wenigen Experimente, die ich mal gemacht habe mit meinen Fragen unter KI, zeigen, KI ist völlig fehleranfällig. Das Internet ist voll von falschen, teils völlig falschen oder zum Teil falschen Informationen, die sehr, sehr häufig dann wiedergegeben werden, zum Teil auch in Zeitungen oder von Internetredaktionen, die einfach glauben, das sei so, weil das ganz oft so gesagt wird. Und das wird in der KI natürlich zu einem Faktum. Insofern die KI, Sie können nie sicher sein, stimmt es wirklich. Und Wikipedia-Artikel sind oft sehr hilfreich, aber eben, wo sie gut sind, werden sie oft auch schnell sehr wissenschaftlich, sehr vielseitig mit unglaublich vielen Unterlinks. Das ist wiederum für eine kurze Antwort nicht zu gebrauchen, sondern geht dann schon mehr in Richtung Fachartikel. Insofern habe ich die Sorge eigentlich nicht. Und ich glaube, die KI, ja, sie ist, ich würde sagen, so eine Mischung aus fehleranfällig und manchmal auch ganz langweilig und irgendwie vorhersehbar. Es kommen so die üblichen Dinge. Aber es ist auch nichts Originelles drin. Ich versuche eben, wenn ich versuche, die DNA der Frage zu finden, jetzt nicht den Zugang zu haben, der mir sofort als erstes einfällt, sondern nochmal tiefer zu gucken, so was ist eigentlich das Grundproblem und wie beschreibe ich das und eben wie fange ich dann an?
Mit dem Theologen Wolfgang Reinbold möchte ich jetzt in SWR1 Leute über die Bedeutung von Religion und Kirche reden. Die war bei uns hier schon mal deutlich größer, wie ich finde. Das Interesse auch größer. Jetzt sagt man in Krisenzeiten, dass man besonders Kraft draus ziehen könnte aus der Religion, aus der Kirche. Liegt's an den Skandalen der Kirchen der letzten Jahre, dass das Interesse vielleicht so ein bisschen gesunken ist?
Also das hat sicher sehr viele Gründe. Da gibt es ja komplizierte, große Studien, die gemacht worden sind über die Mitgliedschaft und was sich da wie entwickelt hat. Insgesamt ist es ein Megatrend, den wir lange schon sehen. Das geht ja nicht erst in diesem Jahrhundert los, sondern schon im letzten Jahrhundert. Und hatte dann diese besondere Situation durch den Zweiten Weltkrieg, wo dieser Prozess ja für eine Weile vielleicht umgekehrt wurde oder jedenfalls gestoppt wurde. Und wir sehr viele Kirchen gebaut haben nach dem Zweiten Weltkrieg, etwa in meiner Heimatstadt Hannover. Und ich vermute mal, in Stuttgart wird es ähnlich sein. Und in vielen anderen Städten hat man mehr als die Hälfte der Kirchengebäude nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut. Und dadurch hat man heute den Eindruck, weil so viele Kirchen jetzt plötzlich leer stehen, es gibt Probleme, die Kirchengemeinden wissen nicht, wohin mit den Immobilien, dass es so sehr in Bach runtergeht. Das hängt aber an dieser sehr, sehr besonderen Situation der Jahre nach 45, wo man einfach unglaublich viel gebaut hat. Die Städte bis dahin hatten längst nicht so viele Kirchen. Also es ist ein sehr komplexer Prozess, auf den es keine einfache Antwort gibt. Also die sogenannte Säkularisierungshypothese ist stark und wird auch von vielen auch in der Wissenschaft sehr, sehr stark vorgetragen. Kritik hat es immer gegeben, gibt es auch heute. Aber man hat den Eindruck, jedenfalls in den westlichen Ländern, zum Teil auch im Osten, in Ländern wie Polen und so weiter, geht die Religiosität zurück. Religionen verlieren an Bedeutung. Das ist das eine. Zugleich sehen wir in Deutschland durch die Migration, spielt eben Religion an vielen Stellen eine Rolle, wo wir sie früher nicht hatten. Etwa wenn Sie auf die Fragen von Essen und so weiter schauen. Das ist etwas, wenn ich jetzt mal springe in meine Existenz als Professor für Neues Testament, wenn ich früher mit Studenten, Studentinnen gesprochen habe über den Brief des Paulus an die Galater und das Kapitel 2 und die Fragen, was daran so wahnsinnig wichtig ist mit dem Essen und all diesen Regeln, dann musste man das kompliziert erklären, weil für Christenmenschen sich diese Dinge, Konzepte von Reinheit, wir dürfen bestimmte Dinge auf gar keinen Fall essen, bestimmte Sorten Fleisch, bestimmte Sorten, die nicht in einer bestimmten Weise behandelt worden sind, das erschließt sich nicht. Heute hat sich das völlig geändert, weil es eben durch viele religiöse Kulturen wieder ins Land hineingekommen ist, sodass sich sehr viele religiöse Fragen stellen, die sich in meiner Kindheit nicht gestellt haben. Also auch das gehört dazu. Und wohin sich dieser Prozess mittel- und langfristig entwickelt wird, da wage ich keine Prognose.
Das Thema Essen ist ein gutes, machen wir nach 11, versprochen. Jetzt sind die Religionen sozusagen als Theologieprofessor für Sie die tägliche Arbeit. Welche Wichtigkeit hat für Sie persönlich Religion im Alltag?
Also für mich persönlich natürlich eine große, das hängt mit meinem Beruf zusammen und mit dem, was ich mache. Ich beschäftige mich also den meisten Teil des Tages damit und habe natürlich einen religiös strukturierten Alltag.
Wie sieht der aus?
Also ich würde sagen, und das merke ich auch wieder im Interreligiösen sehr stark. Vieles in diesem Land, was wir tun, ist christlich in einer Weise geprägt, wie wir es oft nicht wahrnehmen. Ja, also selbst wenn die Kirchenzahlen zurückgehen und das Offensichtliche zurückgeht, auch das Wissen zurückgeht, sind die Dinge sozusagen versteckt zum Teil in den Rechtstexten, in den Üblichkeiten, in den kulturellen Üblichkeiten. Insofern glaube ich, dass die Religion nach wie vor eine große Rolle spielt. Und wir brauchen interreligiöses Verständnis, interreligiöse Kompetenz, wenn Sie so wollen, um damit umgehen zu können. Sie merken es an vielen Themen, gerade das Reizthema Islam für viele. Da wird alles Mögliche hineinprojiziert, weil das Wissen über wirklich gelebten, normalen, wenn Sie so wollen, Islam eben an vielen Stellen kaum vorhanden ist. Und deshalb brauchen wir an der Stelle eine Grundbildung, um damit vernünftig umgehen zu können. Insofern, ich persönlich sehe Religion an ganz vielen Stellen. Und gerade wenn ich diese Fragen habe, also Kalenderfragen, eben Fragen von Essen und so weiter, überall steckt irgendwie Religion drin. Ich hatte neulich konnte teilnehmen an einem sehr schönen Vortrag eines Juraprofessors über die Frage, wo wir eigentlich im deutschen Recht und auch in Gerichtsverhandlungen und so weiter, wo wir da sozusagen christliche Dinge drin haben, die oft gar nicht mehr als solche erkannt werden. Und er wusste eine Menge Beispiele aufzuzählen. Also das Land ist komplett christlich kodiert und das müssen wir verstehen. Deshalb ist die Bedeutung groß und der Rest ist eine sehr individuelle Frage. Ich würde da immer meinen praktisch-theologischen Lehrer Klaus Winkler zitieren, der von einem persönlichkeitsspezifischen Credo gesprochen hat. Das ist ja nur ein komplizierter wissenschaftlicher Ausdruck, soll heißen, Glaube ist immer etwas sehr Individuelles. Also wenn Sie mich fragen, müsste ich jetzt sehr persönlich werden und sagen, was genau das für mich bedeutet, wo ich herkomme, wie das familiär bei mir ist, wozu es mir hilft. Das ist etwas, was aber wirklich von der Persönlichkeit abhängt, auch von den eigenen Prägungen, Traumata, was immer da ist. Und bei jedem von uns anders ist. Bei Ihnen ist es völlig anders und auch bei Markus Greger, auch wenn wir derselben Kirche angehören, gibt es sehr unterschiedliche Geschichten. Und diese Individualität zu verstehen und wertzuschätzen, das scheint mir sehr wichtig. Auch im Interreligiösen spielt es eine große Rolle. Denn eben über einen Muslim weiß ich, wenn ich weiß, dass er ein Muslim ist, erstmal noch gar nichts. Ja, weil auch für Muslime natürlich oder für Juden oder Aleviten, wen auch immer, die individuelle Auslegung dessen, was bedeutet das denn für mich jetzt eigentlich, ich bin ein religiöser Mensch oder ich glaube an Gott, was heißt das denn im Alltag, wie sehr halte ich die Regeln ein, wie oft gehe ich in die Kirche und all diese Fragen sind hoch individuell und insofern immer nur mit einer sehr persönlichen Frage zu beantworten.
Brot, Wein, Bier oder auch die Maultasche, alles spielt ja in der Kirche oder in der Religion eine Rolle. SWR1 Leute geht weiter mit dem Theologen Wolfgang Reinbold. Sprechen wir beim Thema Essen nicht eher über das aus religiösen Gründen, was wir nicht essen dürfen, also übers Fasten? Ist das nicht eher Thema?
Essen ist wieder ein großes Thema geworden an vielen Stellen. Das Fasten spielt eine große Rolle, ist nach meiner Wahrnehmung auch im allgemeinen Bewusstsein wichtiger geworden, als es vor 20, 30 Jahren war. Das hat sicher viele Gründe. Es hat zu tun mit Wellness und gesundheitlichen Gründen. Die Leute machen
Detox,
die Leute machen Retreats. Das ist dann manchmal auch religiös nicht so ganz eindeutig zuzuordnen. So eine Mischung aus irgendwie christlich, bisschen buddhistisch, man weiß es nicht genau. Manche auch dezidiert säkular. Zugleich glaube ich, dass die Anwesenheit von vielen Muslimen und Musliminnen, die den Ramadan einfach halten, eine wichtige Rolle spielt, weil der Ramadan in der deutschen Öffentlichkeit inzwischen wahrgenommen wird. Es gibt einige Städte, die jetzt hier sogar schon so Plakate aufhängen oder Lichter in die Fußgängerzone spannen. Man lädt öffentlich ein zum Fastenbrechen und solche Dinge spielen immer mehr eine Rolle. Und viele wissen es aus ihren Bezügen. Die Kollegen, die Schulkameradinnen und so, die haben da diesen besonderen Monat und da wird eben gefastet. Und das führt dazu, dass die Frage, wie ist es eigentlich christlich mit dem Fasten und worauf verzichten wir eigentlich und habe ich eigentlich selbst sowas wie eine Fastenpraxis, eine größere Rolle spielt, als sie gespielt hat, als ich zur Schule ging. So, das wäre meine Wahrnehmung. Also ich glaube, dass das Thema ist wichtiger geworden. Wenn Sie jetzt fragen, wie fasten wir? Die Muslime, das weiß man. Man fastet eben, es beginnt vor Sonnenaufgang und dann nach Sonnenuntergang darf wieder gegessen werden. An jedem Tag. Die christliche Fastenregel war immer eine andere. Mhm. Und sie ist enthalten in dem schönen Wort Karneval, was wir alle kennen und was eben heißt, das Fleisch wegnehmen, nicht? Also Carne, wir kennen es von Chili con Carne sozusagen und es ist dann eben Sin Carne. Also man isst diese 7 Wochen vor Ostern isst man kein Fleisch, sondern bestenfalls Fisch oder eben vegetarisch. Das ist die alte christliche Tradition. Und viele oder einige, glaube ich, fangen auch evangelisch an, eine eigene Fastenpraxis zu entwickeln. Traditionell ist es ja so, dass es für evangelische Christen nicht so eine große Rolle gespielt hat, was mit der Reformation, also der Erneuerung der Kirchen im 16. Jahrhundert zusammenhängt, nicht die ja aus einem Protest gegen eine als fehlgeleitet empfundene Praxis entstanden ist, also Fastenregeln, die absurd schienen und jedenfalls mit der Bibel nichts zu tun hatten. Und deshalb ist evangelisch Fasten nicht so ein Ding. Ich glaube, es wird in den letzten Jahren immer wichtiger genommen. Es gibt diese Fastenaktionen, die auch von der evangelischen Kirche in Deutschland betrieben werden, mit eigenen neuen kreativen Lösungen und manchmal auch ganz altmodisch Leute, die sagen, ich mache das genauso, 7 Wochen kein Fleisch.
Habe ich in der Vorbereitung gelernt, dass Bier ja gar nicht darunter fällt, dass man aufs Bier in der christlichen Fastenzeit verzichten muss.
Was ich Im Gegenteil, eher nicht die,
ganz
die
genau.
Brauereien.
Und das extra starke.
Das machen heute wieder viele und machen Fastenbier als besonderes Highlight. Ja. Eben extra stark, viel Power, viel Kalorien, damit ich den Verlust des Fleisches nicht merke. Ne?
Und ich habe auch gelernt, dass in diesem Jahr Ramadan und Fastenzeit, glaube ich, relativ identisch aufeinander liegen,
ja.
Was so oft auch nicht im Kalender oder in den Kalendern vorkommt.
Super besonders. Ich weiß gar nicht, wann das zum letzten Mal der Fall war und wann das zum nächsten Mal der Fall sein wird. Das hängt wieder mit den Kalendern zusammen, mit denen wir ja begonnen hatten, nicht? Frage 7. Januar, Weihnachten, jetzt Ramadan. Der muslimische Kalender ist ja nicht der normale bürgerliche oder Internetkalender, den wir alle verwenden, weltweit, weil unsere Computer und Handys uns das so vorgeben. Man kann sich ja gar nicht dagegen wehren heute, egal welcher Kultur man angehört. Aber viele Religionen haben eben ihre eigenen Kalender noch, so die Muslime, und der geht nach dem Mond. Und entsprechend läuft er immer so 10, 11 Tage rückwärts. Und das heißt, dass da wirklich der Beginn der christlichen Fastenzeit mit dem Beginn des Ramadans mal exakt aufeinander fällt, passiert alle Jubeljahre mal. Und 2026 ist so ein Jahr.
Begriffe, wenn wir da sind, Religion, Fasten, Koscher und Halal, wie könnten Sie mir die kurz und knapp erklären?
Ja, Koscher heißt sowas wie, das ist Hebräisch und steht schon in der Bibel und das heißt angemessen sein, Speisen, die angemessen sind, darf man essen. Und das ist schon in der Bibel sehr genau beschrieben, die Frage, welche Tiere darf man essen, welche Tiere darf man nicht essen. Und da gibt es viele, viele Regeln und die Reinheit muss auch eingehalten werden durch bestimmte Rituale. Das heißt, ganz wichtig ist das Verbot, Blut zu essen. Und weil das so wichtig ist, wird die Art und Weise, wie Tiere geschlachtet oder wie man da mit dem ursprünglich jiddischen Wort sagt, geschächtet werden, wird genau festgeschrieben, ebenso wie es Juden und Muslime traditionell bis heute tun. Also das bedeutet koscher. Und das berühmteste Beispiel ist eben, man darf kein Blut essen und man darf das Schweinefleisch nicht essen. Das ist dann auch so im Islam. Und Halal heißt erlaubt auf Arabisch und auch da gibt es klare Regeln, was darf ich essen, was darf ich nicht essen. Für die christliche deutsche oder christlich geprägte deutsche Gesellschaft ist das was Ungewohntes, weil Christen in der Regel solche Unterschiede nicht machen, jedenfalls nicht beim Schweinefleisch, das hierzulande sozusagen zur DNA der Kultur gehört, ebenso wie das Bier. Aber eben durch Menschen aus dem Islam, aber auch andere Religionen, die keinen Alkohol trinken oder in der Regel keinen Alkohol trinken, kommen diese Fragen alle wieder neu auf den Tisch.
Und ich habe auch gelernt, dass einiges halt durchaus einen Gesundheitsaspekt als Ursprung hat und eben nicht unbedingt religiös.
Das wird häufig behauptet. Ich habe bei ganz vielen muslimischen Fastenbrechen gehört, dass man sagt, nicht, also man hat ja herausgefunden, wenn man 16 Stunden nichts isst, der Körper baut also die bösen Zellen ab und so weiter. Und das ist der Grund, warum das schon im Koran so steht. Aber christlich sagt man, bestimmte Regeln kommen eben daher, dass es medizinisch sind. Sinnvoll ist, etwa die Beschneidung wird häufig gesagt, nicht, dass das hätte medizinische Gründe. Aber in den biblischen Texten gibt es keine Spur, sondern es wird einfach als Gottes Gebot angeordnet. Das ist Gebot des Herrn, fertig. Es wird vielfach gar nicht begründet oder nicht begründet oder mit Begründungen, die jedenfalls keinen medizinischen Grund haben. Also all das ist Spekulation. Ich würde mich da sehr zurückhalten. Wir wissen nicht, ob das mit dem kein Schweinefleisch essen medizinische Gründe hat, weil das schneller verdirbt, wie man häufig liest. Kann sein, aber in den biblischen Texten ist davon nirgends die Rede.
Die Kirchensteuer ist für einige von uns vielleicht ein Aufreger. 8% der Lohnsteuer zahlen wir hier bei uns in Baden-Württemberg. Darüber rede ich jetzt in SWRs Leute mit dem Theologen Wolfgang Reinbold. Warum ist die Kirchensteuer in Deutschland eigentlich schon alleine so unterschiedlich? Das war mir gar nicht klar.
Ja, das ist so. Da sind Sie natürlich ein bisschen an der falschen Adresse, weil Sie da an Juristen fragen müssen. Ja. Denn es handelt sich um eine juristische Frage. Zunächst, wo kommt das her, dass Kirchen sowas machen können? Das steht im Grundgesetz so drin, dass sie, die Religionsgesellschaften, die Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, dies machen können, wenn sie es denn wollen. Das bedeutet zunächst mal, die Kirchen machen es, aber jede Körperschaft, also jede Religionsgesellschaft, die Körperschaft des öffentlichen Rechts ist, kann es machen, wenn es möchte. Das bedeutet, auch die Juden könnten es machen, so sie Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, was viele sind. Mhm. Bei den Muslimen gibt es sehr wenige Körperschaften, die könnten es auch, in Klammern, sie machen es nicht. Und humanistische Verbände, so widersprüchlich das für einige zunächst klingen mag, weil sie sich ja dezidiert eben nicht religiös verstehen, aber humanistische Verbände können, wenn sie denn wollen, eine Kirchensteuer oder eben eine Religionssteuer oder dann in dem Fall eine Verbandssteuer festlegen. Das ist im Grundgesetz so vorgesehen. Und das wird auf Länderebene geregelt. Und insofern, Bayern und Baden-Württemberg haben einen etwas niedrigeren Satz, 1%. Alle anderen haben 9%. Das unterliegt aber, ja, ist eine Entscheidung der Regierung, der Parlamente, wie hoch man diesen Satz ansetzen möchte.
Da sehen wir die enge Verknüpfung zwischen Staat und Kirche. Gelernt habe ich dann halt auch, dass wir hier in Baden-Württemberg einen Spezialfall haben in Bad Wimpfen. Dort gibt es nämlich 9%, den Katholikinnen und Katholiken zu zahlen haben, weil es weiter zum Bistum Mainz nach Hessen gehört.
Ja.
Obwohl längst in baden-württembergischer Verwaltung das Ganze schon eingebunden ist.
Sehr also, schön. Sehr
das
schön.
War mir dann so auch nicht klar. Und dass Dänemark und Deutschland, glaube ich, zumindest europaweit den höchsten Satz haben. Auch das habe ich gelernt. Also man geht nicht blöder raus.
Man lernt auch absolut. In der Beschäftigung mit diesen Fragen, lernt man viel auch über die Geschichte Deutschlands. Wenn Sie nur schon die Struktur der evangelischen Kirchen und der Bistümer im Land nehmen und das mit dem Blick eines Menschen, der von außen drauf guckt, ansehen, dann haben Sie eine Menge Fragezeichen im Kopf. Nehmen Sie Niedersachsen. In Niedersachsen gibt es eine hannoversche Landeskirche. Und man fragt sich, Moment mal, welches Land? Also das Land Niedersachsen. Das Antwort, nein, nicht das Land Niedersachsen. Das Land Niedersachsen hat viele Kirchen. Es ist das Land, ja, Hannover, das Königreich. Das gibt es aber nicht mehr. Das heißt, dann gibt es auch noch eine braunschweigische Landeskirche. Mhm. Wiederum dieselbe Antwort. Oder eine oldenburgische. Oder eine schaumburg-lippische. Also Sie merken, wie Sie sofort einen tiefen Blick haben in die deutsche Geschichte, wo es all diese Länder als Königtümer, als Fürstentümer und so weiter gab. Und vielfach hat sich eben in den kirchlichen Strukturen diese alte Praxis beibehalten, zum Teil auch über die Ländergrenzen hinweg, was dann zu solchen Fällen wie den von Ihnen erwähnten in Bad Wimpfen führt, wo man eben dem sozusagen anderen Land kirchlich angehört und deshalb mehr Steuern zahlt.
Es gibt Länder, da wird das ganz anders geregelt. Also so, wenn wir ins Ausland schauen, in Italien gibt es eine freiwillige Abgabe von 0,8% der Einkommenssteuer, die einer staatlich anerkannten Religionsgemeinschaft abgegeben werden können. Der italienischen Kirche geht es dadurch jetzt nicht unbedingt finanziell schlechter. Ich habe mich gefragt, ist eigentlich Kirchensteuer, da würde ich es auf Ihre Bewertung sozusagen ankommen lassen, noch zeitgemäß?
Also viele auch innerhalb der Kirchen sagen inzwischen, wir müssen daran, es steht ja im Grundgesetz und es stand schon in der Weimarer Reichsverfassung seit über 100 Jahren, dass das abgelöst werden soll. Und das Thema taucht ja auch alle Jahre wieder. Ich glaube, letztes Jahr im Deutschen Bundestag sollte es eigentlich groß besprochen werden. In der Regel passiert das nicht, weil die Regeln zur Ablösung so kompliziert sind beziehungsweise so teuer, dass die Länder sagen, das geht gar nicht. Also das wird weiter diskutiert und wird sicherlich in den kommenden Jahrzehnten wird es eine Änderung geben. Wie die aussehen wird, hängt von den politischen Verhältnissen ab. Da wage ich keine Prognose. Aber es ist schon aufgrund der Rechtstexte eine Geschichte, die sozusagen
Überarbeitungs...
Jetzt bin ich aber verrückt. Sehen Sie, jetzt ist mir das passiert, was häufig passiert. Ich bin bei den Staatsleistungen für die Kirchen gelandet, die ein völlig anderes Thema sind. Also das ist etwas, was schon im Grundgesetz steht. Also die Gelder, die die Kirchen bekommen vom Staat aufgrund der Änderungen im frühen 19. Jahrhundert, also des sogenannten Reichsdeputationshauptschlusses, wo Kirchen eben Geld bekamen. Und das wird bis heute eben gezahlt von den Ländern. Das steht im Grundgesetz und schon in der Weimarer Reichsverfassung, dass es weg soll. Die Kirchensteuer ist nach Grundgesetz ein Angebot, eine Möglichkeit, die von Religionsgemeinschaften ergriffen werden kann oder auch nicht. Und insofern ist es an Ihnen, wie Sie sich finanzieren wollen. Viele tun es nicht und die großen Kirchen tun es nach wie vor.
Aus meinem Gefühl heraus würde ich ja sagen, dass die evangelische Kirche im Vergleich zur katholischen etwas offener ist, wenn es um die Einbindung von Frauen in den kirchlichen Alltag geht. Die Antwort hole ich mir jetzt in SWR1 Leute vom Theologen Wolfgang Reinbold. Ist das tatsächlich so? Also mir ist es früher schon als Kind aufgefallen, ich war Messdiener in der katholischen Kirche. Mädchen waren zu dem Zeitpunkt, zumindest in der Pfarrei bei uns, verboten. Das brach bei den evangelischen Gemeinden deutlich früher auf.
Das ist so, natürlich. Und Sie können eben als evangelische Theologiestudentin, können Sie Pastorin werden, Sie können Bischöfin werden. Das ist, wenn Sie katholische Theologie studieren, bis heute unmöglich. Und es gab ja gerade in den letzten Jahren in der Kirchenreformbewegung starke Versuche, bei den Katholikinnen und Katholiken daran etwas zu ändern. Und man sieht in den Reaktionen aus Rom, wie dick das Brett ist. Also das ist wirklich ein großer Unterschied zwischen evangelisch und katholisch. Es gibt Bischöfinnen in den evangelischen Kirchen, in einigen, auch nicht in allen. Aber in der katholischen Kirche ist das Stand heute und noch bis in weite Zukunft nicht vorstellbar.
Was heißt das? Hat die Bibel, hat die katholische Kirche was gegen Frauen als Pfarrerin, als Pastorin?
Also das ist, in der Bibel gibt es sehr unterschiedliche Aussagen dazu. Man muss zunächst sagen, es gibt einige sehr harte Aussagen in den Briefen des Apostels Paulus insbesondere, die zum Teil das Sprechen in der Ekklesia, wie es dort heißt, also in der Gemeindeversammlung oder wie man das dann übersetzen will, verbieten. Berüchtigt ist die Stelle im 1. Korintherbrief, Kapitel 14. Es gibt eine weitere in den sogenannten Pastoralbriefen. Und das sind Stellen, die prägend geworden sind, die also Frauen tatsächlich ausgeschlossen haben aus dem öffentlichen Reden im Gottesdienst und damit natürlich auch aus dem Amt einer Pastorin, Bischöfin und so weiter. Insofern, es gibt also für diese harte Position einen Anhalt an biblischen Texten. Wenn Sie jetzt fragen, wieso machen es die Evangelischen trotzdem? Weil es andere Texte gibt, weil wenn Sie das gesamte Neue Testament nehmen, diese Texte aus der Reihe fallen und nicht dem, wie soll man sagen, dem Richtungssinn, hätte mein Lehrer Ulrich Lutz in Bern gesagt. Also wenn Sie die Jesus-Texte etwa anschauen, stellen Sie ja immer wieder fest, dass er sich dadurch auszeichnet, dass er Männer und Frauen eben gerade nicht auf zwei Ebenen behandelt. Also die Männer sind sozusagen die richtigen Menschen, in welcher Hinsicht auch immer, und die Frauen irgendwie untergeordnet. Und deshalb geht er mit ihnen anders um. Nein, im Gegenteil, er behandelt sie völlig gleichwertig. Und es gibt viele solche Spuren auch in den Paulusbriefen, wo wir sehen, dass die frühen Gemeinden eben an dieser Stelle Unterschiede machten, aber kleine Unterschiede, manchmal auch gar keine Unterschiede. Es gibt eine berühmte Stelle im Galaterbrief, die dann sehr häufig zitiert wird in Kapitel 3, wo es heißt, in Christus sind eben alle eins und die alten Unterschiede der alten Welt, also Frau, Mann, frei, gleich und Jude, Grieche spielen in der Christengemeinde eben keine Rolle. Und das sind für evangelische kirchenwichtige Argument, um zu sagen, wir schließen die Frauen nicht vom geistlichen Amt aus.
Ist das die Schwierigkeit oder die Herausforderung dann müssten wir ja schon eher sagen, der katholischen Kirche, dass die Texte als Basis teilweise halt sehr alt sind und die Deutung dann halt auch?
Also die katholische Kirche hat ja einen großen Schatz an Traditionen angehäuft über die Jahrhunderte, der zu einer festen Lehre geführt hat mit einem Lehramt und so weiter. Und da werden diese Entscheidungen getroffen. Man könnte das auch revidieren, selbstverständlich. Es gibt ja immer Möglichkeiten, auch die Tradition weiterzuentwickeln. An dieser Stelle ist es allerdings besonders kompliziert. Anders ist es bei dem zweiten großen Streitthema, nämlich die Frage, ob Pfarrer, sage ich jetzt mal mit dem allgemeinen Begriff, der für beide Kirchen funktioniert, verheiratet sein dürfen oder nicht. Die zweite Grunddifferenz, das ist evangelisch selbstverständlich möglich, in der katholischen Kirche nicht. Aber ich glaube, da ist der Bewegungsspielraum viel größer, weil sie etwa in der Bibel, und das erschließt sich auch jedem katholischen Leser sofort, so irritierende Beobachtungen machen können, wie dass Petrus, also sozusagen der Urpapst, verheiratet war. Nicht? Das steht an mehreren Stellen völlig eindeutig drin. Er hatte eine Schwiegermutter, steht im Markus-Evangelium nicht, also war er verheiratet. Paulus erwähnt sogar seine Frau an einer Stelle in einem Nebensatz. Nicht, und wie wollen Sie dann argumentieren, dass ich jetzt praktisch als, wenn Sie so wollen, Zugehöriger zu dieser römischen Kirche, deren oberster Papst der Petrus ist, er ist verheiratet und ich darf es nicht. Das ist schwieriger. Dementsprechend, dieses Brett ist aus meiner Sicht sehr viel dünner und da ist Reform leichter möglich. Bei der grundlegenden Frage, Priesterschaft ist, soweit ich das von außen als evangelischer Theologe jetzt einschätze, also das Brett sehr dick.
Das Thema Zölibat, was Sie gerade angesprochen haben, das hatte ich mir tatsächlich dann halt noch aufgeschrieben, weil das wird ja auch immer dieses enthaltsame Leben der Priester ohne Frau. Ich glaube, es wird argumentiert, dass die Konzentration dann ganz auf dem kirchlichen Leben sein
wird. Genau, Sie haben die, was sich jedem evangelischen Pfarrer, der verheiratet ist und Kinder hat, natürlich sofort erschließt. Nicht? Also eine Familie bringt bestimmte Dinge mit sich und sie nimmt ihnen sozusagen Zeit von der Uhr. Insofern, wenn sie die nicht haben, können sie sich mehr konzentrieren. Das ist das zentrale Argument für das Zölibat in der Tat, ja. Bis zum heutigen Tag und es ist festgeschrieben durch Kirchenrecht.
Gucken wir mal ein bisschen auf die Reaktion unserer Hörerinnen und Hörer. Einer hat sich gemeldet, Hoherloher, ich glaube, das zeigt schon die Region, zur Aussage Ihres Gastes zu Grenzziehungen zwischen katholischen und evangelischen Schülern bis in die 1980er Jahre. Ich bin Anfang der 70er im ländlichen Hohenlohe in eine Dorfschule gegangen. Das war eine klassische Volksschule. Die 4 Grundschuljahrgänge wurden von einem katholischen Lehrer bei mehrheitlich evangelischen Schülern in einem einzigen Schulsaal unterrichtet. Grenzen zwischen katholischen und evangelischen Schülern gab es nicht, aber sie haben ja halt deutlich gemacht, dass es das natürlich nicht über ganz Deutschland verbreitet gab, aber Sie haben mir bewusst es diplomatisch gehalten und die Region nicht genannt, aber die gibt es natürlich schon.
Es gibt sehr viele Erfahrungen, also wenn ich Fortbildung mache, eigentlich in jeder Gruppe ist jemand, der so eine Geschichte aus seiner Schulzeit erzählen kann. Gerade in NRW und Niedersachsen gibt es das relativ häufig und es gibt heute Abitursklassen, die machen da richtig Studien drüber und wühlen in den Archiven und machen dann dazu Ausstellungen. Es gibt also eine ganze Reihe solcher Fälle.
Ich glaube, hier müssen wir bei einem Hörer etwas richtigstellen. Walter Kress aus Tübingen hat sich gemeldet. Guten Morgen zusammen. Morgen feiern 2 Millionen orthodoxe Bürger in Deutschland mit Migrationshintergrund Weihnachten. Das ist ja nicht ganz richtig, weil Ihr Buch heißt nicht ohne Grund, warum ist Weihnachten am 7. Januar? Kurz auf den Kalender geguckt, ist es morgen der 6. Also der 6. ist es nicht, oder?
Nein, der 6. ist es nicht. Es ist der 7., was daran hängt, dass eben der julianische Kalender, also der Kalender, den Cäsar 45 vor eingeführt hat, heute 13 Tage nachgeht. Und wenn Sie rechnen, 25 plus 13 macht 38, also 31 ab ist 7. Der Termin ist nicht der 6. Januar. Das führt heute leicht zu Verwechslungen, weil der 6. Januar natürlich eine alte Tradition hat, als Epiphaniasfest, Heilige Drei Könige und so weiter. Aber damit hat das Weihnachtsdatum der Orthodoxie nichts zu tun.
Und morgen ist dann zum Beispiel in Spanien
Geschenke. Die Spanier verteilen Geschenke, eben weil die Geschenke natürlich, auch das ist biblisch, die Geschichte im Matthäusevangelium, die Weisen kommen oder die Magier kommen aus dem Osten und verteilen Geschenke. Der Geschenketag, biblisch, ist Der Tag der, wie man dann später sagt, der sogenannten heiligen drei Könige, in Klammern in der Bibel sind es weder Könige noch drei, aber Klammern zu, es sind eben diese Weisen, die drei Geschenke mitbringen, das wird überliefert und diesen Tag hat man auf den 6. Januar festgelegt. Daher kommt die Geschenke-Tradition. An manchen Orten hat sie sich bis heute gehalten.
Und dass es nicht drei sind, kann ich in Ihrem Buch auch nachlesen, warum das ist und warum das
so ist. Das ist ein alter Trick aus Bibelkundeprüfungen, mit denen man die jungen Leute aufs Glatteis führen wollte, wenn man fragt, wo denn die heiligen drei Könige in der Bibel stehen. Und die richtige Antwort lautet nirgendwo.
Steffi aus Böblingen hat geschrieben, mit einem Positivbeispiel, was die Kirche betrifft und das Interesse an der Kirche. Wir haben in Böblingen einen sehr engagierten evangelischen Pfarrer, der die Jugend einbindet und überaus modern ist. Sein Engagement und Aktivitäten sind beispielhaft und ziehen viele wieder in die Kirche. Unsere Enkel 5 und 7 beteiligen sich gerne an vielen Aktivitäten und es macht Spaß zu sehen, dass Kirche gelebt wird. So, das ist ja wahrscheinlich das Positivbeispiel, dass man das Interesse durchaus wecken kann.
Da wird sich der Kollege sicher freuen über diese Nachricht über SWR 1.
Das glaube ich auch. Dann haben wir hier noch das Thema Fasten. Doro aus Schwäbisch Hall spricht es an. Fasten war ursprünglich nie an Sonntagen, jedenfalls wenn man das Mittelalter anschaut. Der Sonntag war ja das klassische Fastenbrechen.
Nein, am Sonntag fastet man auf gar keinen Fall. Die Tage sind Freitag, klassisch, und der Mittwoch. Und der Freitag hat die besondere Bedeutung, weil wir schon aus der Bibel lernen, in allen Evangelien, der Freitag ist der Todestag Jesu. Das ist ja einer der wenigen genauen Tage. Also in der Geschichte Jesu ist es ja meistens so, dass wir nicht genau sagen können, welches Jahr, wann, wie, wo. Alles so, vieles hängt so ein bisschen in der Luft, aber in der Passionsgeschichte ist die Datierung völlig klar. Hinrichtung an einem Freitag. Und deshalb ist dieser Tag in der christlichen Tradition so fest verankert als der Fastentag, der Trauertag, eben der, wie man dann später sagt, Karfreitag. Und damit verbunden auch die bis heute anhaltende Tradition, Freitag kein Fleisch. In vielen Kantinen bis heute eben Freitag gibt's Fisch.
Ich erinnere mich auch zu Hause an meine Kindheit. Spinat mit Spiegelei und Kartoffeln, Salat oder Fischstäbchen war die Variation am Freitag.
So etwa, ja. Genau. Eine sehr klassische Auslegung.
Richtig. Mike Jahn aus Balzheim hat geschrieben, wie kann es sein, dass sektenähnliche Gruppierungen, wie es zum Beispiel die Zeugen Jehovas sind, eine Körperschaft des öffentlichen Rechtes erhalten?
Das sind zwei komplizierte Fragen. Zunächst, in diesem Land herrscht Religionsfreiheit nach Grundgesetz und der deutsche Staat macht keine Unterscheidung zwischen einer Sekte und einer, die keine Sekte ist. Und das mit gutem Recht, denn auch schon religionswissenschaftlich ist es ausgesprochen schwer zu sagen, was genau ist denn eigentlich eine Sekte? Ursprünglich, das Wort kommt aus dem Lateinischen, dahinter steckt ein griechischer Begriff, der meint ursprünglich nur sowas wie Partei. Also ein völlig neutraler Begriff wie heute Partei, CDU, SPD und so weiter. Und später durch die Entwicklung wird es dann zu diesem negativen Wort, was wir bis heute hören, wenn jemand Sekte sagt, sind es immer die, die irgendwie sich abgewendet haben von den in der Regel dann großen Kirchen. Das ist für den Staat unmöglich so zu argumentieren, weil das praktisch, ja, das ist eine Argumentation aus der Perspektive einer bestimmten Religionsgemeinschaft. Und weil wir keinen christlichen Staat haben, kann der Staat so nicht argumentieren. Er betrachtet alle Religionsgemeinschaften aus demselben Blickwinkel und dementsprechend gibt es Regeln für Körperschaften und wer diese Regeln einhält, wird eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Und das trifft eben auch auf manche Gruppen zu, die für bestimmte Leute eben als Sekte sozusagen gelten.
Wolfgang Reinbold, ich bin froh, dass Sie nicht alles heute in nur 90 Sekunden erklärt haben, dass Sie ein bisschen mehr Zeit hatten. Danke, dass Sie da waren.
Ja, danke für diese 2 Stunden.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.